Hallo, ja. Mein Name ist Thorsten Schröder. Ich habe dieses Slide hier drauf, weil ich diese ganze Geschichte mit dem Kikeriki Research nicht alleine gemacht habe. Das habe ich zum größten Teil mit Max Moser gemacht. Das ist mein Kollege, mit dem arbeite ich zusammen. Max Moser und Phil Schrödel sind die Kollegen, die damit ursprünglich mal angefangen haben. Ich möchte ganz kurz, weil ich habe nur sehr wenig Zeit, ein bisschen was zu der ersten Generation sagen. Da ging es eben um die erste Generation von Wireless Keyboards im 27 Megahertz Bereich. Die ein oder anderen können sich das vielleicht denken, wer hier mit dem Kram rumspielen möchte. Also ich habe hier auch ein paar Devices, die kann man nachbauen, die kann man vielleicht auch selber basteln oder bestellen. Später mal haben wir bisher noch nichts fertig, was wir auch so zum Selbstkostenpreis verkaufen können. Es ist nicht unbedingt legal. Je nachdem, was man damit vorhat, sollte man vielleicht einfach mal aufpassen, wo und wann man das verwendet, ob man das vielleicht im Büro verwendet und ein paar Kollegen ärgern möchte oder so. Das kann auch nach hinten losgehen. Ja, worum geht's hier? Ich möchte einfach einen ganz kurzen Rückblick geben zu diesen alten Geräten, die wir damals gebaut haben und zu der Technik, die wir da verwendet haben. Das gehört einfach zu dieser Kikeriki Version 2 dazu, denn es fing einfach mit den Keyboards an und heutzutage ist das eben nicht einfach auf Keyboards beschränkt, aber ja, die Keyboards spielen einfach eine große Rolle heute. Die meisten Geräte, die wir hier analysieren, die basieren auf einem Funkchip von Nordic Semiconductor. Das ist eine Firma aus Skandinavien, die recht weit verbreitete Chips also herstellt und verkauft. Und die hatten wir in den Wireless Keyboards gefunden, die etwas moderner waren und haben festgestellt, das betrifft am Ende nicht nur Keyboards und darum geht es hier im Endeffekt, um die praktische Exploitation von diversen mobilen Geräten, die mit dieser Funktechnik arbeiten, also genau mit diesem Nordic Semiconductor. Was dahinter steckt, werde ich hier auch im Detail noch erläutern, mehr oder weniger detailliert. Wenn ich zu detailliert bin oder zu wenig detailliert bin, frag mich bitte einfach, ich habe keine Ahnung, mit was für einem Publikum ich das hier zu tun habe. Ich kann jederzeit irgendwie noch ausholen und irgendwas im Detail erläutern. Ja, ich habe da noch eine Demo vorbereitet. Demos haben das so an sich, dass sie nicht funktionieren, wenn man sie vorführen möchte. Werden wir nachher sehen. Eigentlich sollte es funktionieren, aber okay. Zur Evolution von schnurlosen Keyboards. Ich will auf diese Infrarot-Keyboards gar nicht erst eingehen. Die können wir einfach mal beiseite lassen. Die sind tot, die verwendet keiner mehr. Und wenn doch, stirbt bald aus oder ist schon ausgestorben. 27 Megahertz Keyboards, das war das, womit sich eben meine Kollegen anfangs beschäftigt haben. Die sind im Endeffekt auch tot. Die haben einige Designschwächen, die als solche mittlerweile wahrscheinlich auch erkannt wurden. Deswegen werden die Dinger gar nicht mehr hergestellt und verkauft. Interessanter sind dann vielleicht so diese Bluetooth-Geräte und die proprietären 2,4 Gigahertz Geräte, die verkauft werden. Zunächst ganz kurz zu den Keyboards, mit denen eigentlich alles anfing. Das ist dieses 27 Megahertz Frequenzband, der sogenannte CB-Funk, durfte von jedem verwendet werden. Wir hatten hier ein Miller-kodiertes Signal auf dieser Frequenz. Es war im Endeffekt ein proprietäres Datenübertragungsprotokoll und da hat halt jeder Hersteller auch noch was Eigenes gemacht. Das heißt, es gab Microsoft, die da Keyboards produziert haben und Logitech und die hatten dann dort ein eigenes Protokoll zusammengestrickt, was sie dann eben Miller-kodiert über Funk übertragen haben. Die garantierte Reichweite von dieser Technik lag so bei 90 Zentimetern. Das liegt unter anderem auch einfach daran, dass man für dieses 27 Megahertz Band, das sind 11 Meter, da braucht man einfach auch entsprechend große Antennen, wenn man das Ganze performant haben möchte. Aber unter einem Meter funktioniert das recht zuverlässig. Die Dinger waren billig, aber Batterienfresser. Hatten auch noch einige Designschwächen. Es war eine reine Einwegkommunikation, das heißt, in diesen 27 Megahertz basierten Keyboards gab es im Endeffekt nur einen Sender und dann gab es so ein USB Dongle-Device, das konnte man sich dann an den Rechner anschließen, der hat halt nur Empfang. Wenn man Sender und Empfänger synchronisieren wollte, dass die also den gleichen Krypto-Key verwenden, weil das war bei Microsoft verschlüsselt, dazu erzähle ich gleich noch was, dann gab es halt einen Knopf an der Tastatur und einen Knopf auf den Empfänger und wenn man die beide gleichzeitig gedrückt hat, dann gab es halt eine Synchronisierung und zur Verschlüsselung, entweder sie fehlte völlig, also es gab natürlich auch Hersteller, die haben ganz darauf verzichtet, nur ansatzweise vorhanden meint halt zum Beispiel den Ansatz, den Microsoft da gewählt hat, dazu erzähle ich gleich noch was. Es gibt natürlich in diesem Verfahren kein Schutz gegen Replay-Angriffe, denn das ist halt so gesehen überhaupt nicht möglich. Wieder das Keyboard kann nicht verifizieren, ob der Empfänger der valide Empfänger ist und umgekehrt genauso. Wir können einfach Dinge aufzeichnen und wieder einspielen. Das würde im Endeffekt bedeuten, dass der Empfänger einfach das Paket sieht und erneut dann irgendwie einen Tastendruck erkennt. Es gibt also keine Authentifizierung zwischen Keyboard und dem Device. So, das ist jetzt im Endeffekt die Arbeit von tatsächlich mehreren Wochen. Was hier jetzt so easy aussieht in so einer bunten Tabelle, das waren früher, da war ich noch nicht dabei, das hat Max und der Phil zusammen gemacht, DIN A4 seitenweise Tabellen und Nullen und Einsen aufgemalt und ganz viel mit Buntstiften drin rumgemalt, weil, was haben die gemacht? Die haben im Endeffekt so einen Radioscanner genommen, wo ein digitales Signal rausfällt, und dieses digitale Signal haben die dann im OSCE oder einem Logic Analyzer einfach angeschaut und aufgezeichnet und geguckt, was wird da genau übertragen, was sind hier Nullen und Einsen, also genau dieses Miller-encodete Signal wurde dann einfach mal dekodiert. Es war auch erstmal die Herausforderung, dieses Miller-kodierte Signal als solches zu erkennen, weil es war leicht modifiziert, zumindest von Microsoft. Hier sehen wir jetzt im Endeffekt das, was hier bei so einem Tastendruck übertragen wird. Ich nehme jetzt mal das hier. Im Endeffekt wurden einfach nur ganz viele Daten einmal aufgezeichnet und dann wurde geguckt, erkennt man irgendwelche Muster. Und die Muster erkennt man dann nach mehrwöchigen Draufstarren. Ganz einfach da zum Beispiel, wir haben hier zwei unterschiedliche Keyboards, da wird jeweils die A-Taste gedrückt. Wir unterscheiden hier auch noch zwischen einem Key wird gerade runtergedrückt, Key bleibt gedrückt und Key wird wieder losgelassen. Das sind so drei Events, die man sich mal so verinnerlichen kann. Das haben wir hier, wir drücken die Taste A runter, dann haben wir hier ein unbekanntes Feld. Hier, das ist ganz offensichtlich eine Keyboard-ID, denn es gibt immer die gleiche ID, wenn man das Keyboard 1 verwendet. Bei Keyboard 2 gibt es einfach eine andere ID. Deswegen, das ist dann eben so Protokoll, Reverse Engineering, was auch immer. Man guckt sich diese Binärdaten an und wartet, bis einem irgendwas dazu einfällt. Es gibt auch Algorithmen, man kann das natürlich auch skripten oder mathematisch lösen. Dieser Ansatz wurde hier nicht gewählt, hier wurde die Buntstiftmethode gewählt. Das ist auch sehr lehrreich auf jeden Fall. Der eigentliche Keystroke, also dieses A, das sieht man hier, das ist hier immer der gleiche Wert. Hier wird die Taste B gedrückt, das heißt, wir haben hier einen anderen Wert. Das ist jetzt einfach, um das ein bisschen zu veranschaulichen, farblich dargestellt. So, und hier den Status. Also, Key wird runtergedrückt, haben wir hier eine 1. Key wird losgelassen, haben wir hier eine 0. Okay, das sieht so erstmal ganz einfach aus. Jetzt gehe ich hier weiter. Nachdem wir all diese Protokolle, ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf, ich will gar nicht so weit auf dieser Version 1 rumreiten. Wir hatten im Mai 2009 hatten wir dieses Device im Endeffekt und diese Technik, die wir da rausgefunden haben, dann released auf der pH-neutral. Wir hatten im Endeffekt einen Sniffer gebaut, den sieht man da im Bild. Das ist ein kleines Device mit einem 8-Bit-Mikrocontroller, der in der Lage war, diese Tastendrücke aufzuzeichnen und on the fly auch zu cracken. Das Interessante oder das Lustige daran ist, Microsoft hat halt ein Verfahren gewählt, um diese Daten zu verschlüsseln. Also eben gerade haben wir Logitech gesehen, das war alles im Plaintext. Microsoft hatte die Daten, diesen Tastendruck tatsächlich noch verschlüsselt, und zwar mit einem 8-Bit langen Key, der da mit XOR quasi verknüpft wurde. Das heißt, der Tastendruck wurde einfach mit einem 1-Byte langen statischen Key ver-XOR-ert. Es ist nicht besonders kompliziert, diesen Key zu cracken. Es war ganz interessant, diese Aufgabenstellung mit so einem kleinen 8-Bit-Mikrocontroller zu lösen. Mach mal dein Telefon aus. wir hatten noch eine SD-Karte auf dem Device hinten drauf. Also was wir jetzt hatten, das ist da noch drauf. Und wir wollten halt on the fly auch diese Daten cracken. Also dieser Key wird bei so einem Sync-Prozess immer neu ausgehandelt. Und da hatten wir halt festgestellt, okay, Metatasten, also so Shift, wenn man Shift drückt, wird zum Beispiel nicht verschlüsselt. Da gibt es dann so ein Bitfeld, das ist alles im Klartext. Also, was macht man? Man nimmt einfach mal an, dass jemand einen normalen Brief schreibt. Da endet ein Satz mit einem Satzabschlusszeichen, dann gibt es ein Leerzeichen und dann wird groß weitergeschrieben. Wenn groß weitergeschrieben wird, haben wir eine Shift-Taste, die gedrückt wird. Und so wurde dann on the fly quasi so eine Analyse durchgeführt. dass dann einfach überprüft wurde, okay, die letzten beiden Charakter, die da geschickt wurden, nehmen wir einfach mal an, das sind jetzt irgendwie ein Punkt oder ein Ausrufezeichen. Dann können wir den Key ausrechnen und überprüfen, ob das nächste Zeichen eine Leerstelle ist und der nächste Buchstabe quasi groß geschrieben ist. Dann haben wir den gültigen Key und können ab sofort die Klartextdaten auch auf der Karte speichern. Ansonsten zum Beispiel drei Keystrokes, zum Beispiel www, erzeugt auch immer den gleichen Ciphertext. Das heißt, wenn dreimal der gleiche Ciphertext-Byte identifiziert wurde, dann hat man einfach mal angenommen, das ist ein www, hat den Wert von einem W da verxodert und hat geguckt, ob der nächste Charakter ein Punkt ist. Und wenn das halt matcht, hat man halt wieder den Key. Gut, so viel dazu. Gab natürlich einige Limits. Das mit der Reichweite ist ein Problem, das mit der Antenne ist ein Problem. Wir haben hier 11-Meter-Band. Die optimale Antenne ist 11 Meter groß. Das eignet sich nicht wirklich, um sich damit mit einem Auto vor die nächste Bank zu stellen und zu gucken, ob da jetzt irgendwie sensible Daten durch die Gegend fliegen. Naja, mit der Zeit wurden eben Produkte auf den Markt geworfen, die verwenden so proprietäre 2,4 Gigahertz Kommunikation. Also, das haben wir in der nächsten Generation der Keyboards so gesehen und haben erstmal nicht gewusst, oh, was ist das eigentlich? Das ist kein Bluetooth, es ist kein Zigbee, kein Wireless LAN, was man so kennt. Wir haben festgestellt, dass eigentlich fast alle Keyboard-Hersteller denselben Chip verwenden, nämlich diesen Nordic Semiconductor-Chip. Die haben eine maximale Übertragungsrate von 1 bis 2 Mbit pro Sekunde. Das ist irgendwie auch normal. Das ist also 2 Mbit ist schon extrem schnell für diese Klasse von Transceiver-Chips. Ja, und diese Nordic Semiconductor NRF24-Familie ist in diesem Bereich Embedded Devices und Keyboards vor allen Dingen extrem verbreitet. Also die spielen eine recht große Rolle. Das haben wir irgendwann festgestellt und haben uns einfach ein bisschen auf die Suche begeben, ein bisschen recherchiert, was können wir eigentlich machen, um Daten zu sniffen, die damit übertragen werden. Also wie bauen wir vielleicht ein Software-Defined Radio? Die Dinger sind extrem verbreitet, weil ja, die sind super klein. Also dieser Formfaktor spielt natürlich eine große Rolle bei Leuten, die Embedded Devices entwickeln und designen. Wir haben kleine Antennen durch den 2,4 GHz-Bereich. Diese Chips sind hoch integriert und im Endeffekt sehr stromsparend, da sie auch ja, schnell sind, weniger Transmit-Zeit quasi haben und ja, damit eigentlich bestens geeignet. Also so ein modernes Microsoft-Keyboard von, was ich, 2009 ist das hier, glaube ich. Also die werben da mit einer Batterielaufzeit von 3 Jahren oder so. Das ist also schon entsprechend. Eigentlich ist es ganz okay. Ja. Laut Hersteller von Nordic Semiconductor sind das so ungefähr 100 Meter. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Also die Antennen sind so groß, also die sind schon ein bisschen kleiner. Und mit dieser Art Antennen, die eigentlich sehr billig sind, haben wir, da komme ich aber später noch zu, in-house mal einen Range-Test gemacht. Da sind wir in-house in einem Hotel mit 75 Metern hingekommen. Ja, aber das erzähle ich nachher noch. Deswegen ist eben die Verantwortung der Hersteller eigentlich mal ganz interessant. Wo liegt da die Verantwortung? Die haben das bisher eigentlich völlig ignoriert, dass sie im Endeffekt für den Schutz des Computers noch ein Stück weit verantwortlich sind, weil so ein Dongle hier, also dieses Gegenstück zu so einem Wireless Keyboard, steckt man in einen PC rein. Und wer oder was hindert einen beliebigen Angreifer jetzt irgendwie Daten zu diesem Ding zu schicken? Also es gibt im Endeffekt keine Authentik also keine Authentifizierung. Naja, und die Datensicherheit und Integrität auf so einem Rechnersystem ist natürlich entsprechend gefährdet. Die Verantwortlichkeit wurde offenbar nicht wirklich wahrgenommen von den Herstellern. Wir haben mit diesem USB-Receiver, dieses kleine Teil ist im Endeffekt so eine Single Line of Defense. Also das ist eigentlich wie eine Firewall im Endeffekt. Also was für Schutzmechanismen haben wir denn überhaupt zwischen einem Benutzer und einem Computer? Gar keine mehr. Also im Endeffekt könnte ich jetzt, aber dazu komme ich später, wenn ich es demonstriere, mit so einem Device mich an so einen Rechner setzen, obwohl der User noch davor sitzt und könnte da irgendwelche Eingaben tätigen, was natürlich interessant ist, was so ja, Beweislastumkehr oder so angeht. Also was ich ein User müsste erstmal beweisen, dass er das nicht eingetippt hat da mit dem Abrufen von irgendwelchen anstößigen Inhalten. Ja, wie ich schon sagte, wir reden da hier nicht nur über Keyboards, wir reden hier über alle möglichen Devices, die genau diese Technik einsetzen. Deswegen möchte ich ganz kurz ein bisschen was zu dieser Technik erzählen, Warum die eben auch so attraktiv ist für die Hersteller von so Embedded Devices, von irgendwelchen mobilen Geräten, die das Leben im Haushalt einfacher machen sollen oder das Leben im Kfz. Nordic Semiconductor nennt das ganze Multi-Siever-Konzept. Geht das Ding hier? Das heißt, wir haben verschiedene Kanäle oder naja, Channels nennen die das. Ein Funkempfänger, also ein Nordic Semiconductor-Chip, kann auf verschiedenen MAC-Adressen im Endeffekt lauschen. Das heißt, es gibt verschiedene Kanäle, wo Daten empfangen und dann verarbeitet und weiterverarbeitet werden können. Wir haben also verschiedene Pipes und können also bis zu 6 verschiedene Geräte an so einen Empfänger koppeln. Logitech macht das, die nennen das Ganze Unifying. Das heißt, die Tastaturen, die man von Logitech kaufen kann, die diese Technik verwenden, die kommen mit so einem Mini-USB-Stick und die werben damit, dass man da nicht nur Tastaturen mit betreiben kann. Da kann man auch seine Maus dran tun, da kann man den Videobeamer dran tun und so weiter. Da komme ich aber gleich noch zu. Da habe ich so ein paar Beispiele noch irgendwie vorbereitet und mitgebracht. Nordic Semiconductor hat dann da so ein eigenes Layer 2 Protokoll implementiert. Das heißt, diese Chips sind auch attraktiv für Entwickler von Embedded Devices, weil dieser Chip dem Entwickler eine ganze Menge Programmierarbeit abnimmt. Die Entwickler brauchen sich nicht darum kümmern, dass irgendwelche Daten retransmitted werden, wenn sie unterwegs verloren gehen. Das macht alles dieser Chip automatisch. Das ist dieses Enhanced-Shockburst-Protokoll. Das ist das Problem, mit dem wir zu kämpfen haben, wenn wir diesen Sniffer für diese modernen Keyboards und diese anderen Embedded Devices bauen wollen. Wir haben, also zu diesem Protokoll ganz kurz, wir haben so eine Präambel. Daran erkennt diese Hardware, dieser Chip, ob jetzt ein valider Frame anfangen könnte. Für den Empfänger selbst muss diese Preamble matchen, einen bestimmten Wert, das ist in der Regel hexadezimal AA oder 55, je nachdem mit was für einem Bit diese Adresse dann anfängt. Wir haben hier 5 Byte, bis zu 5 Byte Adressen, die wir mit MAC-Adressen gleichsetzen können im Endeffekt. Und dem Empfänger, der Empfänger akzeptiert im Endeffekt einen validen Shockburst-Frame, genau dann, wenn die Präambel valide ist und die vorkonfigurierte Adresse matcht. Alles andere wird als Rauschen verworfen. Deswegen sind die Dinger so stromsparend, weil sie im Endeffekt diesen ganzen Noise rausfiltern, weil erstmal 6 Byte oder maximal 6 Byte eben auch matchen müssen. Also jedes Bit davon muss matchen. Das ist auch unser Problem, wenn wir das Ding analysieren wollen on the fly. Erzähle ich aber nachher mehr. Dann haben wir hier so ein Packet Control Field. Das ist so ein Header. Der sieht so aus. Wir haben hier eine Payload Länge. Also das ist auch ein Vorteil. Wir haben eine variable Länge für den Payload. 0 bis 32 Byte kann das Ding sein. Dieser Chip übernimmt sogar diese CRC, also da wird eine Checksumme ausgerechnet. Wenn die Checksumme nicht stimmt, dann gibt es keinen ACK zurück und der ursprüngliche Sender sendet das Paket im Endeffekt nochmal. So, wir haben hier die Schwierigkeit, wir haben gar keinen direkten Baseband-Zugriff. Also wir haben keinen Pin an diesem Nordic Semiconductor-Chip, diesen Empfänger-Chip, der uns im Endeffekt, wie bei dieser 27 MHz-Technik, jedes Bit aus irgendeinem Pin daraus zappelt. Das heißt, wir können überhaupt keinen Mikrocontroller an diesen Chip anschließen, der für uns dieses Parsen übernimmt. Denn wir als Externe wissen ja erstmal gar nicht, was für eine Adresse, was für eine MAC-Adresse hat dieses Device. Das muss unser Sniffer ja erstmal rausfinden. Und wenn wir diese MAC-Adresse nicht haben, dann können wir auch mit einem normalen Nordic Semiconductor-Chip gar nichts empfangen. Also ist die Haupttätigkeit von so einem Chip, also das, was ihn halt so stromsparend und schön klein macht und so bequem macht, ist, der macht eigentlich nichts, als die ganze Zeit zu gucken, ist da eine Präambel, da gibt es das nochmal in Binär, also ein A ist eben 1010110, das heißt, es zappelt immer hoch und runter, oder 55. Dann haben wir diese Device-Adresse, das, was ich eben schon sagte, das muss matchen, die CAC, also die Checksumme über die gesamten Daten, da müssen matchen und ansonsten wird dieser Chip das einfach wegwerfen. Wir müssen eben gucken, dass wir so eine Adresse matchen, ohne dass wir sie kennen. Und wir müssen False Positives natürlich ausfiltern können. So, es gibt diese ICs mit einem Direct Mode, wo eben dieser einzelne Pin existiert. Aber diese Chips gibt es nur bis maximal 1 Mbit pro Sekunde. Und die meisten modernen Geräte, die arbeiten eben mit 2 Mbit. Also kommen wir damit nicht wirklich zurecht. Diese Chips sind eben deswegen auch noch so bequem, weil wir einfach über so einen standardisierten Bus, also über einen SPI-Bus mit FIFO-Buffern arbeiten können und diesen Chip konfigurieren können und der Chip uns irgendwann signalisiert, ja, da ist ein bisschen Payload, hol dir mal ab und dann kann man den über diesen SPI-Bus abholen. Das ist also extrem bequem, mit diesem Chip zu arbeiten, weil der diesen ganzen Low-Level-Kram für einen übernimmt. Ja, und die Device-Adresse muss eben einfach bekannt sein, sonst geht das nicht. So, wenn wir uns jetzt mal diesen Radio-Layer betrachten, was müssen wir eigentlich parsen, wenn wir an diese MAC-Adresse wollen, weil das ist unser primäres Ziel. So sieht das Ganze aus, wenn man diese Rohdaten inklusive Rauschen und validen Daten mal in einem Logic Analyzer betrachtet, nachdem man eben einen Weg gefunden hat, auf diesen Radio-Link direkt zu sniffen. Wir sehen hier diesen roten Kasten, genau da fängt so eine valide Adresse an. Also hier haben wir die Präambel, die erkennen wir hier, das ist eben das Signal, was da drüber kommt, das hier ist zum Beispiel eben Rauschen. Und irgendwann fängt hier diese Präambel an und direkt im Anschluss an die Präambel folgt diese Adresse, die jetzt hier einfach rot markiert ist und hier kommen die eigentlichen Nutzdaten. Das heißt, wir haben hier 9 Bits, also bis hier ungefähr, haben wir dann eben diesen Header und dann kommt der eigentliche Payload. So, wenn wir jetzt einen Sniffer bauen wollen mit einem Software-Defined Radio, da müssen wir in der Lage sein, 2 Mbit pro Sekunde zu verarbeiten. Wir müssen die Präambel erkennen. Wir müssen valide Adressen erkennen, weil die wollen wir später verwenden, um einen normalen Chip dann ordentlich zu konfigurieren. Und wir müssen natürlich entscheiden, ob jetzt tatsächlich ein valider Chalkburst-Frame vorliegt, denn wir haben auch unglaublich viele False Positives. Wenn wir uns mal die Informationen betrachten, die wir eigentlich haben, wo wir davon ausgehen können, die sind korrekt, wenn wir eine Präambel matchen, das ist halt ein Byte und wir wissen ungefähr, wie dieser Header aussieht. Aber das sind nicht gerade viele Daten, die jetzt irgendwie dafür sorgen, dass wir viele False Positives ausfiltern können. Da müssen wir uns ein paar andere Sachen einfallen lassen, aber das kostet im Endeffekt alles Rechenzeit. Das ist also das Problem, was wir da haben. Ja, wie kommt man jetzt an die RAW-Daten? Wir hatten da so einige Challenges, das ist halt einmal die Geschwindigkeit und so weiter. Und als wir dann endlich mal einen Chip gefunden haben, der das auch angeblich kann, hatten wir noch die andere Challenge, nämlich die Dokumentation. Nachdem wir uns ein paar Samples zuschicken lassen haben, aber wir haben es dann irgendwie mit ein bisschen Hilfe hinbekommen. Es gab irgendwie nach langem Suchen tatsächlich irgendwie einen Anbieter von so einem 2-Mbit-Chips in Taiwan, Amicom heißen die und ja, da haben wir jetzt irgendwie ein paar Chips verbaut und einfach mal geguckt, da können wir ein Software-Defined Radio mitbauen. Wir haben hier natürlich einfach mal ein großes Problem mit dieser Clock Drift, also bei 2 Mbit pro Sekunde, das ist nicht besonders trivial, wenn man irgendwie eigentlich davon ausgehen muss, dass Sender und Empfänger die gleiche Clock haben müssen, also den gleichen Takt, das ist bei 2 Mbit schon, das ist ein ganz geringer Unterschied, kann schon fatale Auswirkungen haben im Endeffekt auf Empfängerseite. Denn ja, wir haben insgesamt, wenn wir diese Rohdaten jetzt verarbeiten, haben wir 500 Nanosekunden Zeit, um ein einzelnes Bit zu verarbeiten. Das heißt, nur dieses Bit zu verarbeiten und zu gucken, was dann eigentlich mit dem Buffer ist, den wir da bisher angesammelt haben. Zum Vergleich, wir haben bei einer 100 MHz CPU 10 Nanosekunden pro Takt. Das heißt, wir haben wirklich wenig Takte Zeit, um da dieses einzelne Bit zu verarbeiten und was da genau verarbeitet werden muss, damit man damit was anfangen kann, will ich auch gleich zeigen. Und wir suchen eben, noch, um das nochmal zu verdeutlichen, 5 Byte beliebigen Wert, diese Device-Adresse. Wie ich schon sagte, wir wissen, dass die 8-Bit-Präambel vor einer Adresse steht, die wir eigentlich suchen. Diese Präambel ist in der Regel hexadezimal AA oder halt 55, das ist laut Spezifikation so. Wir haben einen wohl definierten und dokumentierten 9-Bit langen Header. Wir wissen anhand dieser Protokollspezifikation, dass die ersten 6 Bit in diesem Header die Paketlänge angeben und dass dieser Payload nicht länger als 32 sein kann. Deswegen können wir also gucken, ob wir diese 6 Bit, ob dieser 6-Bit-Wert kleiner gleich 32 ist, dann können wir schon mal sagen, okay, das wäre jetzt ein Kandidat. Also, wir müssen quasi dieses Muster finden, Präambel, dann haben wir diese unbekannten Daten, dann haben wir hier die Länge, 6 Bit, die kleiner als 32 sein müssen, dann haben wir wieder unbekannte Daten. Die interessieren uns erstmal überhaupt nicht, wir interessieren uns hier für diese 3 bis 5 Byte langen Daten. Wir haben einfach wirklich sehr, sehr viele False Positives und kein Patentrezept. Also, wir haben pro Bit, um ein Bit zu verarbeiten, insgesamt 50 Takte zur Verfügung. wenn wir also einen 2-Mbit-Timer-Interrupt verwenden, das heißt eine Funktion, die alle 2 Mbit im Endeffekt ausgeführt wird, um diesen Pin einzulesen, wo dann eben eine 0 oder eine 1 dran steht, haben wir in so einem Interrupt, in so einer Interrupt-Routine haben wir so einen Overhead von vielleicht 20 Takten, das lässt sich schwer so genau sagen, also das ist jetzt hier das Beispiel, jemand mit so einem ARM Cortex-M3-Prozessor von NXP. Wir haben also insgesamt 30 Takte Zeit, um unser Bit zu verarbeiten. Das heißt, wir müssen dieses Bit erstmal lesen an so einem Direct-Input-Pin. Der Wert ist dann 0 oder 1. Wir müssen diesen Wert irgendwo speichern, dass wir dann am Ende irgendwie eine Maske über diesen Buffer legen können, um zu gucken, ob das jetzt irgendwie eben mit einer Preamble matcht und dahinter eine Länge mit kleiner gleich 32 existiert. So, das heißt, wir müssen das in ein 3x32 Bit breites Schieberegister reintun, alles irgendwie einmal ein Bit nach links shiften. Das heißt, da in dem Punkt haben wir hier im Register 3 ist sozusagen das höchstwertige Bit. Das wird dann einfach ins Nirvana verschoben und jedes Bit rutscht im Endeffekt eine Stelle nach links. Und hier kommt das neue IO-Pin-Bit noch mit dazu. Nachdem wir diesen Wert da reingeschiftet haben, müssen wir irgendwie in dem höchstwertigen Byte erstmal matchen, haben wir da eine Präambel, also Hexadezimal AA oder 55. Dann gucken wir, ob dieses 6-Bit-Längenfeld im Header kleiner gleich 32 ist. Und dann können wir mal irgendwie so einen Zähler inkrementieren für diese 5-Byte-Kandidatadresse, so nenne ich es jetzt einfach mal. Im Endeffekt einfach ein Array mit irgendwelchen Hash-Summen als Index in dieses Array, dass man dann einfach da inkrementiert und irgendwann entscheidet, okay, jetzt habe ich hier in einem bestimmten Zeitraum so auf diese eine Adresse gematcht. Das muss also wirklich eine echte Adresse sein, ein valides Shockburst-Frame. Und dann müssen wir also, wenn wir das matchen, also diesen Vergleich getätigt haben nach dem Inkrementieren, machen wir so ein Handover zu einem validen NRF-Chip, also einem echten, also wie gesagt, naja, was heißt valide? Dieser Amicom-Chip ist halt unser Hacker-Chip und der Nordic Semiconductor-Chip ist der echte. Das machen wir übrigens auch, um jetzt irgendwie möglichen rechtlichen Konflikten aus dem Weg zu gehen, weil Nordic Semiconductor soll nicht irgendwann ankommen und sagen, ihr habt aber das Enhanced Shockburst-Protokoll hier reimplementiert und das haben wir uns eigentlich schützen lassen. Wir machen das überhaupt gar nicht erst, wir matchen einfach nur die Adresse und ich meine, diese Nordic Semiconductor-Chips, die kosten vielleicht, also für einen End-User, der damit basteln, wir kosten die Dinger $3, $3,50. Für industrielle Kunden sind die entsprechend günstig, wenige Cent für so einen Chip. Also, naja, ich denke, das ist einfach wert und das Risiko muss man einfach nicht eingehen. Das heißt, wir haben dann einen ganz normalen generischen Sniffer oder auch Injector gebastelt, der diese Nordic Semiconductor-Chips im Endeffekt einfach sniffen kann, also alles, was darüber übertragen wird. Und das betrifft eben nicht nur Keyboards, sondern auch noch andere Geräte. Also, wir können im Endeffekt einen Originalempfänger nachbauen oder Sender eben nachbauen. So, in unserem Beispiel, in unserer Kikeriki Version 2, weichen wir extrem von dem ersten Teil ab, deswegen gab es jetzt einfach ein neues Device. Wir haben einfach einen fetteren Prozessor genommen, so ein NXP LPC 1756, glaube ich, ein ARM Cortex-M3 Controller mit 100 MHz. Wir haben 2 unterschiedliche Transceiver-Module jetzt darauf verbaut, einmal diese Amicom-Teile mit dem Direct IO-Pin und die originalen Nordic Semiconductor-Chips. Einfach weniger Code, wir müssen nicht so viel programmieren, wir müssen dieses Protokoll nicht reimplementieren, diese legalen Probleme, die wir uns eventuell aufheißen. Und wir sparen natürlich auch Strom dadurch, dass wir kein Software-Defined Radio implementieren, weil dieser Nordic Semiconductor-Chip ist natürlich entsprechend gut geeignet für genau das, was wir da vorhaben. Ja, wir arbeiten derzeit auch noch an einer Version, die halt noch nicht fertig ist, die wollen wir zum Ende des Jahres fertig kriegen, wo wir eben sehr viel performanter und noch stromsparender sein können, indem wir eben einen FPGA oder einen CPLD verwenden, der diese ganze Arbeit mit dem Shiften und dem Matchen übernimmt. Dadurch sind wir einfach ein bisschen flexibler und haben einfach nicht diesen Stress mit den Takten und dieser Timer-Interrupt-Routine. Das heißt, wir haben einfach mehr Möglichkeiten, auch schon vorzufiltern. Haben wir jetzt hier False-Positives oder nicht? Also es vereinfacht eigentlich einiges. Und ja, das ist eben Work in Progress. Das kann ich leider noch nicht zeigen, aber ich glaube, das ist auch nicht nötig. Weil wenn man sich einfach mal die zugrunde liegende Technik und all diese Designfehler ansieht, mit denen wir hier zu kämpfen haben, ist das eigentlich einleuchtend, dass das ein Problem ist. Ja, so sieht dieses neue Device aus. Das sieht natürlich ganz anders aus als das ursprüngliche Kikeriki. Das ist hier noch ein Demo-Prototyp. Da haben wir jetzt hier noch ein JTAG-Interface nach draußen zum Programmieren und zum Debuggen. Im Endeffekt, also aufs endgültige Device, was wir jetzt eigentlich hier schon fertig haben wollten, haben wir aber nicht geschafft, weil wir halt auch noch eine SD-Karte hinten drauf haben, dass man Daten speichern kann. Wir wollten eigentlich auf diese JTAG- und Debug-Interfaces verzichten und einfach nur so über einen normalen Bootloader ermöglichen, eine eigene neue Firmware drauf zu spielen und damit ein bisschen zu spielen. Ja, also in der nächsten Version, die jetzt hoffentlich noch Mitte des Jahres irgendwie mal rauskommen kann, wird es im Endeffekt weniger Pins nach außen geben, aber dafür eben noch einen SD-Kartenslot. Ja, das sind die drei Prototypen, die mal hergestellt wurden. Einen davon habe ich hier und werde auch gleich demonstrieren. Ich hoffe, ich bleibe hier ein bisschen, die Zeit rennt. Wie war das jetzt mit der Verantwortung der Hersteller? Das ist ein Microsoft-Keyboard. Das waren so die ersten Phasen, wie wir die Teile auseinandergenommen haben. Weil wir noch kein Modul hatten und noch keinen Chip hatten, hatten wir uns einfach bei Microsoft bedient. Hardware haben wir entsprechend auseinandergepflückt und ein eigenes Gerät gebaut und damit irgendwie angefangen, mit den 2,4 GHz-Chips rumzuspielen. Ja, um jetzt erfolgreich Keyboard-Daten zu verarbeiten, das heißt irgendwie zu sniffen, um diese Daten zu parsen oder auch vielleicht senden zu können, müssen wir das gesamte zugrunde liegende Protokoll verstehen und reimplementieren können. Also was Microsoft da gebastelt hat, eben auf dieser Payload-Ebene. Also das ist jetzt irgendwie schon dieser Transportschicht, wenn man sich das mal im OSI-Layer-Modell versucht vorzustellen. Ja, also im Endeffekt sitzt man hier auch wieder da, guckt auf irgendwelche Hexzahlen oder Binärdaten und wartet, bis man irgendein Muster sieht, bis man erkennt, wo sind hier Strukturen zu erkennen, was könnte ein Header sein, was könnte ein Tastendruck sein, was für eine Krypto ist hier verwendet, was für ein Checksum-Algorithmus, wo sind Sequence-IDs, all das. Das sind eben Dinge, die man durchs Aufzeichnen dann irgendwie herausfindet. Ja, die Vorgehensweise ist halt natürlich auch nicht nur das reine statische Lesen und Sniffen, also passiv sein, sondern halt vielleicht auch mal ein bisschen was aufzeichnen und replayen, also mal gucken, was passiert, gerade bei Logitech, die AES verwenden. Wie verhält sich das Ganze dann, wenn man da replaymäßig irgendwie noch ein bisschen eingreift in den Funkverkehr? Ich will jetzt hier das Microsoft Payload ein bisschen kurz erläutern, das ist auch wieder schön bunt. Hier in diesem Beispiel haben wir die Keystrokes A, B und eine Leertaste verwendet. Das sind halt im Endeffekt diese drei Datenblöcke. Man sieht hier sehr leicht die Muster, wenn man lange genug drauf geschaut hat. Ich habe es halt ein bisschen farblich markiert, damit man das ein bisschen leichter sieht. Also, wir haben hier so eine Art Header, der wird im Plaintext übertragen. Es ist natürlich, jetzt sieht das alles total easy aus, aber das hat schon echt ein paar Tage gekostet. Und naja, hier haben wir eine Sequence-ID, das ist so eine Art Counter, der wird immer inkrementiert, das sind 16-Bit. Der ist schon verschlüsselt. Dann haben wir hier diese Meta-Keys. Achso, die erste Zeile in so einem Block ist immer Key Down. Hier, das nenne ich Key Idle. Da ist die Taste quasi noch gedrückt und hier wird die Taste wieder losgelassen. Das ist dann eben so ein Datenblock. Dadurch kann der Computer eben sehen, okay, der hat jetzt ganz lange gedrückt, also muss ich jetzt auch ganz viele A's ausgeben. Ja, ansonsten haben wir hier eben den Hitcode. Hier werden Hitcodes übertragen. Das ist eben ein Byte, der ist auch verschlüsselt und alles andere ist eben entweder unbekannt und hier wissen wir, das muss halt ein Checksum sein, weil die halt auch immer unterschiedlich ist. Oh, wenn man sich das im Detail nochmal anschaut. Wir haben hier herausgefunden, das ist so eine MAC-Adresse von so einem Device, also ne, diese 5-Byte-lange Adresse, die wir ja suchen. Naja, hier oben ist der Ciphertext. Das hier ist der Krypto-Key. Da gibt es jetzt vielleicht irgendwie so ein Aha. Microsoft hat natürlich gelernt und festgestellt, ein Byte reicht vielleicht nicht aus für ein XOR-Krypto-Key, nehmen wir mal 5 Byte. Sie haben die MAC-Adresse genommen, die wird natürlich auch immer übertragen, das heißt, man muss sie nicht mal erraten und man muss also nicht mal mehr eine Analyse über die Krypto fahren. Ja, und damit, wenn man das also dann mal herausgefunden hat, dann sieht man hier, wenn man also diesen Krypto-Key hier verxodert mit den Ciphertext hier oben, kommt hier unten etwas raus, was sehr plausibel ist. Also wir haben hier sehr viele Nullen, das ist dann eben irgendein Bitfeld. Hier ist dieser Hitcode, das ist eine 5 in dem Fall, tatsächlich der Hitcode für ein gedrücktes B. Naja, und hier die Sequence-ID, das ist halt in dem Fall noch ein recht kleiner Wert. Also ja, sehr dumm. Hier kann man direkt auch nochmal dazu sagen, Nordic Semiconductor hat noch ein Feature. Die haben nämlich diese Chips, die sie eh schon klein sind und schön hoch integriert sind, die haben auch Hardware AES on board. Und Microsoft hat die sogar verbaut, die AES-Version. Aber die dachten sich, vielleicht wird... Ja, da machen wir was Eigenes, das merken die nie, würde Fefe jetzt sagen. Und das ist halt, im Endeffekt ist das genau der Algorithmus, der hier verwendet werden kann, um die Daten zu entschlüsseln und zu verschlüsseln, inklusive Checksum-Algorithmus. Ich habe länger an dem Checksum-Algorithmus gesessen als an der Krypto selber. Also es war wirklich komplizierter oder einfach schwieriger, dieses Muster zu erkennen, wie bilden die ihre Checksumme, weil das können die ja beliebig machen. Haben sie auch. Aber das ist halt einfach nur eine Frage der Zeit. Man kann das alles noch schlechter implementieren. Die Daten, die per Maus übertragen werden, die sind zum Beispiel völlig unverschlüsselt. Das ist auch zum Beispiel von Logitech so dokumentiert. Logitech sagt sogar, hier diese Multimedia-Tasten, also diese Home, wo man dann draufdrückt und dann geht der Mailer auf oder der Taschenrechner. Das brauchen wir nicht verschlüsseln. Bei Microsoft ist es auch die Maus und wenn man zum Beispiel so einen Mausknopf drückt, ist das eigentlich auch nichts weiter als ein Hitcode. Nur so zum Überlegen kann man vielleicht damit auch noch rumspielen, indem man nämlich einfach sagt, okay, im Endeffekt ist eine Maus einfach nur eine andere Device-Klasse, nämlich diese Device-Class-ID 08. Ein Keyboard hat halt einen anderen Wert, aber vielleicht kann man damit auch noch ein bisschen rumspielen. Okay, zurück zu Keyboards. Das ist ja das, was ich schon sagte. Logitech hat schon gesagt, ja, wir haben hier Beamer, Home-Entertainment-Systeme, Lautsprecher sozusagen. Das ist dann halt mal so ein Lautsprechersystem. Ihr habt bestimmt alle von diesem Car Whispering gehört, wo Leute sich auf die Autobahnbrücken gestellt haben mit Bluetooth-Sendern und in die Karren reingequatscht haben. Das kann man natürlich mit Wohnzimmern jetzt auch machen. Oder zum Beispiel, also was halt total super ist, wenn man sich mal die Press-Release-Seite von Nordic Semiconductor anschaut. Wir haben 10.000 Chips an den Hersteller von Abstimmungssystemen verkauft. Oder medizinische Devices. Und wer würde sowas tun? Der arme Hubschrauber. Und vielleicht lösen die ein oder anderen Keywörter auch nochmal so ein paar Gefühle aus, wenn man über Identification redet oder GSM-Module, Driver-Identification-Module, Engine-Blocking-Module und das Ganze in einem Auto, über 2,4 Gigahertz, da ist eine Frage. Super, wir unterhalten uns vielleicht nachher nochmal. Cool, ja, ist total super. Also, das gibt es also tatsächlich, das ist in Autos, kann das eingebaut werden, Engine-Blocking. Also vielleicht gab vor ein paar Wochen mal so einen Fall, wo ein frustrierter Autohändler-Mitarbeiter irgendwie entlassen wurde und halt gesagt hat, schalte ich halt die Autos aus, weil die sind ja alle irgendwie auf Raten gekauft und da gab es halt irgendwie so eine Blocking-Engine drin, die ging halt über GSM, aber ist ja egal. Ja, ist total super. Zurück zu den Keywords, da bleiben wir erstmal hierbei, weil das ist eben, ich überspringe jetzt mal diesen Logitech-Kram, wir haben überhaupt keine Zeit mehr dafür. So sah das ungefähr aus, als wir den Kram auseinandergenommen haben. Ist im Endeffekt eine Frage der Zeit. Logitech verwendet tatsächlich diese AES-Hardware. Wenn wir nachher noch ein bisschen Zeit haben, kann ich da nochmal zurückspringen. Sie verwenden hier ganz offensichtlich irgendwie einen Teil dieser AES-Daten, um da einen Session-Key daraus abzuleiten. Und ja, dieser Schlüsselaustausch initial, also wir haben ja eine symmetrische Cipher. Der wichtigste Punkt ist natürlich, wie kriege ich es also auf einem sicheren Wege hin, dass sich Sender und Empfänger irgendwie synchronisieren, dass sie sich einen Key aushandeln. Das ist eben bei dieser symmetrischen Cipher eben das Entscheidende. Wenn ich nämlich diesen Prozess mitsniffen kann, dann habe ich das Device im Endeffekt auch geowned. Die haben ein ganz cleveres Verfahren angewendet. Die verwenden eben so ein Channel-Hopping und dann sendet ein Device in einem bestimmten Channel in einem bestimmten Zeitraum und eventuell ist das andere, der Empfänger, das andere Device zur gleichen Zeit im selben Channel, dann brauchen die keine Daten mehr austauschen, sondern da gibt es ja dann dieses ACK, das zurückgeschickt wird. Und das reicht dann beiden Devices aus, weil die wissen, sie haben sich zur selben Zeit in einem kurzen Zeitraum an einem bestimmten Channel getroffen. Das heißt, sie können diesen Channel am Ende verwenden, um daraus den eigentlichen Key für die symmetrische Cipher dann abzuleiten. Im Endeffekt kann man das natürlich auch hacken, weil diese Channels sind bekannt, das sind ungefähr 12 bis 14 Channels. Ich kann natürlich irgendwie alle bis auf einen dicht machen, indem ich sie jamme. Dann bleibt ein Channel übrig und der liefert natürlich dann recht schlechte Entropie für eine Krypto. Und naja. Gut, wir haben kaum noch Zeit. Ich werde jetzt einfach mal, noch 3 Minuten. Ich werde das kurz erläutern, was ich hier jetzt eigentlich mache, denn es ist nicht besonders intuitiv oder leicht nachzuvollziehen, weil es schnell geht. Dieses Device scannt jetzt irgendwie, wenn ich es anschalte, einfach alle Channels durch, weil jedes Keyboard auch auf einem anderen Channel sendet, guckt dann irgendwann, ob es ein Keyboard identifiziert, setzt dann irgendwie, also konfiguriert dann diesen Nordic Semiconductor Chip und macht dann eine Remote Command Execution, was ich hier halt einfach demonstrieren möchte. Im Endeffekt sende ich dann mit meinem Device Meta-Taste, Meta-Win, also diese Windows-Taste mit R. Das heißt einfach hier Run Command, also ich kann irgendeinen Befehl ausführen. Danach gebe ich Command Exe und ein Newline ein, dann geht halt so ein Kommandofenster auf. Dann sage ich Echo und dann sage ich Calc.exe, damit ich den Taschenrechner starten kann. Und dann rechnen wir aus, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man da noch ganz andere Dinge machen kann. Das versuche ich jetzt mal zu tun und es ist halt eine Live-Demo, ihr wisst, das muss jetzt nicht funktionieren, aber es sollte eigentlich tun. Es funktioniert erstaunlich zuverlässig. So, ja, also das Ding blinkt jetzt hier so vor sich hin. Wartet jetzt im Endeffekt eine Weile, bis es irgendwas gefunden hat. Ich tippe jetzt hier mal so ein bisschen auf diesem Keyboard rum. Lalala. Ah, jetzt hat es was gefunden, genau. Jetzt fängt es an, anders zu blinken. Platz. Genau. So, und wenn jetzt alles gut geht, sollte ich hier eigentlich draufdrücken können. Und dann sollte hier Taschenrechner aufgehen. Und ich habe das Keyboard nicht angefasst. Also. Ja, und jetzt könnte man hier auch noch, ich müsste vielleicht die serielle Schnittstelle noch anschließen. Ich mache das hier einfach mal so. Ich habe jetzt eigentlich nichts weiter gemacht, als weil ich hier keine SD-Karte habe oder kein vernünftiges Interface, nur eine serielle Schnittstelle angeschlossen. Hier ist ein Terminalfenster. Wenn ich jetzt hier rauf tippe, dann sehe ich da die Tastendrücke. Also... Das funktioniert eigentlich ganz gut, eben besser noch als diese 27 MHz-Geschichten, denn wie gesagt, in-house haben wir das mit der Remote Command Execution schon mit 75 Metern hinbekommen, mit diesen billigen Antennen. Das heißt, mit vernünftigen Antennen, die es ja im 2,4 GHz-Bereich durchaus auch zu bezahlbaren Preisen gibt und in einem vernünftigen Formfaktor, kann man sich auch durchaus mal auf die andere Seite der Straße stellen oder an einem anderen Haus sein. Ja gut, also was es jetzt für Folgen hat, gerade in Bezug auf diese Keyboards, also über medizinische Geräte will ich jetzt gar nicht sprechen oder über Autos oder irgendwie Videoüberwachungssysteme, wo das auch verbaut wird. Wir können natürlich Rechner, da es eben keine weiteren Schutzmechanismen gibt, diese Single Line of Defense, das ist halt nicht wirklich vorhanden. Wir können so einen Rechner im Endeffekt remote mit Malware infizieren. Wir können beliebige Remote-Kommandos ausführen. Irgendwie, Drive-by-Shooting wäre mal so ein Beispiel, wobei man halt erstmal ja natürlich sniffen muss, dass man so eine Device-Adresse dann auch erkennt und dann irgendwie konfiguriert und damit überhaupt in der Lage ist zu senden. Wir können natürlich durchaus einfach irgendwie Daten abfangen, was man natürlich zum Identitätsdiebstahl verwenden kann. Also wenn man gerade mal so diese noblen Büros, wo man halt reingeht, um sich ein Auto zu kaufen oder zu mieten oder einer Bank, also dieser Frontdesk-Betrieb, da legt man natürlich immer wenig Wert auf Kabelwirrwarr auf dem Schreibtisch. Das heißt, man wird häufig so eine Keyboards dort antreffen. Sogar auch diese 27 MHz-Teile wird man dort finden. Und naja, dann kann man sich natürlich überlegen, was da so eingegeben wird, Name, Geburtsdatum, Führerscheinnummer, Personalausweisnummer, Kreditkartennummer, oder eben, ja, Mobbing, aber Arbeitsplatz ist natürlich genauso möglich. Wie soll man denn jetzt nachweisen, dass man das gar nicht eingegeben hat, diese Kinderporno-Scheiße da aufgerufen hat, wenn man wirklich vor dem Rechner saß und die Kollegen das sogar bezeugen können, dass man vor dem Rechner saß die ganze Zeit und garantiert niemand anderes an dem Rechner war. Ja, Wie ich schon angekündigt habe oder angedeutet habe, wir planen jetzt eigentlich für den Herbst noch eine verbesserte Version, eben mit einem vernünftigen FPGA, dass wir einfach ein bisschen performanter all diese Daten in der Geschwindigkeit verarbeiten können. Wir wollen irgendwie ein paar Protokolle vorimplementieren, besseres Channel-Hopping implementieren und für so bestimmte Payloads, die sich so da rumtreiben, schon mal irgendwie ein bisschen Software liefern. Ja, wir wollen dann eben auf jeden Fall eine freie Software dafür irgendwie verbreiten, werden bestimmt auch mal irgendwie ein kommerzielles Modul dafür für irgendwelche Developer-Analysen und so weiter veröffentlichen. Im Endeffekt gibt es eine neue Hardware-Version zum Ende des Jahres, die einfach noch ein bisschen powerful ist, besser als die jetzige. Eine Analyse-Software soll es halt geben, ein Wireshark-Modul wäre halt denkbar. Genau, das jetzt habe ich ganze 2 Minuten überzogen. Ich habe es irgendwie geschafft in der Zeit. Vielen Dank. Und wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, ich bin auf jeden Fall hier, wenn wir. Ja, also.
Ich wollte nur fragen, ob die Devices im Ruhezustand irgendwelche IDs austauschen, wenn man keine Taste drückt oder irgendwann jede Stunde eine Erkennung senden oder sowas?
Ich habe, das muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht angeschaut. Ich denke, nein. Die werden irgendwann in den Suspend-Mode gehen. Also so ein Keyboard besteht im Endeffekt aus so einem Transceiver-Modul und einem Mikrocontroller. Microsoft verwendet, ach, jetzt habe ich es vergessen. Ja, auch was Bekanntes im Endeffekt. Aber nicht kein Atmel oder so, wie wir ihn anfangs verwendet haben für die erste Version und auch kein NXP. Also die verwenden schon einen 16-Bit-Controller dafür. Die brauchen nicht diese Arbeit erledigen, die wir machen, weil sie wissen die Adresse. Das ist halt ein Vorteil für die. Und die gehen einfach in den Suspend und wenn eine Taste gedrückt wird, geht das. Also bei Microsoft ist das so. Bei anderen Devices, zum Beispiel bei Logitech, kann es ja durchaus sein, dass die Kommunikation vom USB-Dongle aus aufgebaut werden soll, wenn man zum Beispiel Lautsprechersysteme hat. Na, da hat man ja keinen User, der erstmal irgendwo raufdrückt, da geht dann irgendwann die Mucke los und dann fangen die an zu streamen. Kann durchaus sein, dass man die irgendwie durch irgendwelche Magic-Pakete aufwecken kann oder so. Habe ich aber nicht angeschaut.
Mikro. Ja, sind die Probleme, die ihr jetzt gefunden habt, ist das eine Designschwäche von dem Chip oder haben die Hersteller einfach ihre Hausaufgaben nicht gemacht?
Nordic Semiconductor hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist ungefähr so vergleichbar, wie als wenn man die Hersteller von Reifen verklagen würde, weil die Autos irgendwo gegen Baum fahren.
Also kann man das auch sicher implementieren und man muss jetzt so einem Wireless Keypad nicht unterstellen, dass nur weil der Chip implementiert wird, dass die...
Das liegt alles in der Verantwortung der Hersteller von dieser, im Endeffekt von dieser Software, die da drauf läuft. Das ist ein Mikrocontroller, das ist im Endeffekt ein kleiner Computer. Die Hersteller sind dafür verantwortlich, dass die da auf dem Payload-Level, also auf dieser Transportebene, eine vernünftige Krypto- und Authentifizierung irgendwie implementieren. Also natürlich eine angemessene. Also man kann ja nicht sonst was von denen erwarten, aber es muss irgendwie einfach angemessen sein. Das, was wir bisher gesehen haben, ist alles andere als angemessen. Wobei Logitech da eigentlich ganz gute Sache gemacht hat. Aber ich will nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie sicher wären, ganz im Gegenteil. Man soll sich einfach nur nicht darauf verlassen, dass da irgendwie jetzt AES verwendet wird.
Dann gibt es ja von den Luxusautos auch noch so Funkautoschlüssel. Wisst ihr, welche Chips die verwenden?
Nee, habe ich mir nicht angeguckt.
Okay, gut, danke.
Aber da hinten war der nächste, ja. Ich habe gehört, die sollen auch ziemlich kaputt sein. Ja.
Okay. War nicht. Ja, du hast ja gerade gesagt, dass es letztlich darauf ankommt, wie diese Software da, was diese Software macht, die auf den Chips läuft. Und AES ist ja schon mal cool, wenn man das nutzen kann. Wenn man jetzt irgendwie einen vernünftigen Schlüsselaustausch macht, Diffie-Hellman oder sowas, dann ist doch eigentlich vorbei, oder? Ich meine, dieses komische Channel-System, was du da vorgestellt hast, klar. Aber es ist ja eigentlich nicht schwer. Diffie-Hellman existiert ja, ist relativ einfach zu bauen. Oder gibt es dann trotzdem noch Angriffspunkte?
Im Endeffekt, also liegt im Endeffekt alles an der Implementierung. Also wenn man einfach mal nicht die Ressourcen hat, um irgendwie eine Krypto auf der Art und Weise zu erledigen, weil man nur 8-Bit-Mikrocontroller zur Verfügung hat, wo einfach auch irgendwie nur super wenig Flash drin ist. Das ist ja eine Kostenfrage für den Hersteller. Der rechnet halt schon, gebe ich irgendwie $1 mehr aus oder weniger, wenn ich irgendwie 100.000 von diesen Geräten herstelle. Also ich glaube, das sind eben die Limits der Hardware, die einfach, und natürlich einfach Unwissenheit. Keiner dieser Hersteller hat damit offenbar auch gerechnet, dass man die auf die Art und Weise irgendwann angreifen kann. Also es ist halt eben, also selbst Bekannte von mir, auch aus dem Clubumfeld, die mit diesen Chips schon Dinge implementiert haben, da habe ich halt auch gehört im Endeffekt, ja, die haben sich zwar Mühe gegeben, da eine gewisse Krypto an den Start zu bringen, aber wenn die sowas zum Beispiel für ein IP-Netzwerk machen müssten, was über WLAN funktioniert, dann hätten die es niemals auf diese Art und Weise so implementiert. Da schwebt immer noch so eine, so ein Gedanke mit, ne, dieses, es ist ja nur ein Keyboard, das ist ja nur so ein kleiner Chip. Wer soll denn auf die Idee kommen, da irgendwas zu hacken oder zu sniffen? Es gibt ja nicht mal Sniffer, das konnte ich jetzt widerlegen. Es ist halt natürlich ein gewisser Aufwand, sowas herzustellen, aber jetzt ist es halt dokumentiert im Endeffekt. Kann sich niemand mehr rausreden damit, dass das ein unbekanntes Hardware-Protokoll, also dass man eine bestimmte Hardware braucht oder so. Klar kann man mit vernünftigen, gut abgehangenen, dokumentierten Krypto-Algorithmen eben sowas machen. Das schafft man ja auch im Internet, funktioniert ja auch. Nur wird es einfach nicht hinhauen mit den Ressourcen, die man da zur Verfügung hat. Und so ein symmetrisches Verfahren ist ja auch durchaus geeignet, wenn man den sicheren Kanal findet, um diesen Key auszutauschen. Das kann ja auch sein, dass man das über einen Monitor macht. Man liest hier einen Code ab und tippt den da woanders ein.
Ah, ich meine, bei so einem Diffie-Hellman-Ding, da gehen drei Zahlen, drei Integers irgendwie hin und her. Ja? Da kann man noch nicht mal man in the middle fahren. Also das geht halt beim Wireless-Kanal einfach nicht. Also ich denke, dass das wäre okay. Und dann kann man ja sein AES verwenden, sein symmetrisches. Also
im Endeffekt wird es, um einen Session-Key auszuhandeln.
Ja, genau. Ne? Genau, ja.
Aber ich habe mit Firmen nichts zu tun, die sowas herstellen. Deswegen weiß ich auch nicht, was die sich dabei genau denken. Ich kann halt einfach nur spekulieren. Ich meine, Microsoft baut diese Teile ja auch nicht selber. Die sourcen das irgendwo hin, out nach China und lassen das eigentlich komplett woanders entwerfen. Die haben damit eigentlich überhaupt nichts zu tun. Das ist auch die Aussage von denen.
Mich würde mal interessieren, ob es irgendeinen Hersteller gibt, der halbwegs sichere Keywords anbietet, halt die sichersten so.
Ja, das würde mich auch interessieren, weil eigentlich finde ich es wirklich, wir sind im Jahr 2010, eigentlich sollten die Hersteller in der Lage sein, mit diesen Bedrohungsszenarien umzugehen und mit den Mitteln, die es heutzutage gibt, irgendwie was Cooles an den Start zu bringen, weil jeder ist wahrscheinlich auch ein bisschen angenervt von dem Kabelwirrwarr, aber ja, ich weiß es nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie die gesamte Bandbreite der Produkte mal angeschaut habe. Viel zu teuer. Also das ist ein völlig over, für diesen Zweck völlig overdesigntes Protokoll, was im Endeffekt viel zu teuer ist, auch was Lizenzierung und so weiter angeht. Wenn du dir mal die Frage war, wie das dann mit Bluetooth-Geräten aussehen würde, denn dort gibt es ja eigentlich schon einige Schutzmechanismen. Wie gesagt, das ist einfach eine Kostenfrage. Wenn man sich mal anschaut, was ein Bluetooth-Keyboard im Laden kostet, das sind ungefähr 80 Euro und so ein Teil kostet halt irgendwie in der billigsten Version irgendwie 20 Euro. Das ist halt schon ein Unterschied. Also ja, Bluetooth ist im Endeffekt auch nicht weiter betrachtet, habe ich nicht weiter ausgeführt. Im Endeffekt gibt es da auch Sniffer für. Ich habe es jetzt nicht mit in die Slides genommen, weil wir einfach wenig Zeit hatten. Aber wir hatten da schon Proof of Concept für gehabt. Nicht mit dem Device.
Du hattest vorhin das Engine-Blocking angesprochen. Was genau kann dieser Chip im Auto theoretisch alles steuern?
Naja, da liest man sich vielleicht einfach mal diese Seite von diesem, die haben eine Webseite, Skybreak okay. Heißen die. Also. Die es Slides kann man sich später bestimmt auch irgendwo runterladen.
Es gibt ja dieses ganz bekannte Video, wo dann irgendwer ein Porsche fernsteuert oder sowas, ob sowas theoretisch mit so einem Chips auch möglich wäre. Das wäre ganz interessant mal zu wissen.
Ja, ich meine, technisch ist es machbar. Also damit kann man, ferngesteuerte Hubschrauber, damit kann man damit ja auch fernsteuern. Also ich glaube nicht, dass sie so dumm sind, das irgendwie damit fernsteuerbar zu machen.
Ich wollte noch einen Kommentar zu dem, was der Kollege gerade gesagt hat. Auch wenn du Diffie-Hellman machst, dann hast du halt das Problem, da kannst du immer noch in den Mittel fahren, wenn du halt keine Public-Key-Infrastructure oder ein Shared Secret von Anfang an hast. Und dann zum Beispiel, du hast ja, dass die sich erstmal auf verschiedenen Kanälen treffen müssen. Und wenn du zum Beispiel zwei Transceiver hast, triffst du dich mit dem einen auf dem einen Kanal und mit dem anderen auf dem anderen Kanal.
Und dann ich kann ja auch einen mit einer Richtantenne meinetwegen völlig zu spammen, also das so, weiß ich, Jam oder so. Also im Endeffekt gewinnt der am lautesten schreit. Ist ja bei WLAN im Endeffekt das Gleiche. Ah, ich bin Access Point, ich bin stärker und billiger als der andere da hinten, nimm mich. Okay, ja, noch irgendwelche Fragen? Nicht? Dann, ja.
Kann man die 2,4 Gigahertz zu Hause mit irgendwie Kupfernetz abschirmen?
Ja, das ist halt die Frage, was willst du abschirmen? Also wenn du verhindern willst, dass dein Keyboard Daten sendet, dann würde ich ein kabelgebundenes Keyboard nehmen. Also. Okay. Dankeschön.